NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Michael Köhlmeier liest wieder aus seinem Buch Das Philosophenschiff, heute den 7. von 10 Abschnitten. Die 14-jährige Anouk ist 1922 mit ihren Eltern auf einen riesigen, pompösen, aber fast leeren Dampfer gebracht worden. Das war eine Methode, mit der sich das junge Sowjetregime seiner Feinde, auch der vermeintlichen entledigte Zielhafen, unbekannt. Das waren vor allem Intellektuelle und Akademiker, was auch auf Anouks Eltern zutraf. Das Schiff liegt tagelang unbeweglich auf See, bis sich ein Kutter nähert, anlegt und wieder wegfährt. Damit hat die Todesangst der wenigen Passagiere ein vorläufiges Ende, denn sie wurden nicht abgeholt. Das neugierige junge Mädchen erkundet insgeheim das große Schiff. Dabei entdeckt sie einen Mann im Rollstuhl auf dem Sonnendeck der ersten Klasse.
Es war Lenin. Oh nein, ich habe ihn nicht erkannt, obwohl ich ihn sehr genau sah. Er saß unter einer großen Lampe und las in einem Buch. Er war ausgeleuchtet wie von einem Scheinwerfer, wie auf einer Bühne. Später, als ich in einer Biografie las, oder nein, es war in den Lebenserinnerungen von Trotzki. Wieder nein, es war in Trotzkis Buch über den jungen Lenin. Und da las ich, Lenin habe die Dunkelheit gehasst. Er habe sich im Dunkeln gefürchtet, was ja ein lustiges Detail ist. Ein Revolutionär, der seine Arbeit hauptsächlich clandestin zu erledigen gewohnt ist, fürchtet sich in der Dunkelheit. Als Kind konnte er nur schlafen, wenn die Öllampe brannte, und als er unter dem Zaren in die Verbannung nach Schuschenskoje in Sibirien geschickt wurde, hat er schriftlich um die Erlaubnis angesucht, dass in der Nacht in seinem Kämmerchen Licht brennen dürfe, weil er lesen und sich bilden wolle, weil er sonst nicht schlafen konnte, weil er sich fürchtete, das wäre die Wahrheit gewesen. Nur wenn sich sein Kindermädchen zu ihm legte, als er klein war, dann konnte er ohne Licht schlafen. Sein Kindermädchen hieß übrigens Elena, wurde Lena genannt. Und wenn jemand den kleinen Wladimir Iljitsch Uljanow fragte, wem gehörst du? Dann antwortete er, der Lena gehöre ich. Ich bin Lenin, der Lena gehört. Als ich ein Kind war und in der Schule, da haben die Lehrer solche und ähnliche Geschichten über diesen Mann erzählen sollen. Das war quasi Lehrplan. Man wollte ihn menschlich aussehen lassen und doch nicht allzu menschlich. Unvollkommene Götter interessieren uns mehr als vollkommene Menschen. In jeder Klasse hing ein Bild von ihm. Ein mongolisch dreinschauender, ernster Mann mit vielen Gedanken hinter der Stirn, draufgängerisch und zugleich schwerfällig, dickschädelig, verschlagen, charismatisch, schlau, skrupellos, Krawatte und ohne Gnade. Er schaut dich nicht direkt an. Er schaut dir auf den Mund, nicht in die Augen. Hüte dich, was du sagst. So sah dieser hier nicht aus. In dem Rollstuhl saß halb lag ein sehr altes, sehr krankes Wesen. Eine Mütze auf dem Kopf, aber nicht die Kampfmütze, eher eine Schlafmütze. Die Schlafmütze einer Karikatur. Die Augen hohl und groß, Knebelbart und Schnauzer, Ohrenschützer, Haut und Knochen, eingehüllt in mehrere Decken, bis zum Hals hinauf. Gerade die Hände schauten heraus. Handschuhe. An der linken Hand, der gesunden mit abgeschnittenen Fingerspitzen. Ich war im Dunkeln, versteckte mich hinter einem mächtigen, prächtigen Strandkorb und beobachtete ihn. Er hielt ein Buch. Steil hielt er es. Das war, weil er die Hand nicht bewegen konnte, mit der er den Buchdeckel festhielt. Zwischen die Finger hatte er sich das Buch geklemmt. Oder war ihm geklemmt worden. Ich sah, was für ein Buch er las. So nahe war ich bei ihm. Es war »Ruf der Wildnis« von Jack London. Ich habe mir das Buch später besorgt. Lenin war 52. Lächerlich. Er hatte etliche Schlaganfälle hinter sich, 4 oder 5 oder 6 sogar. Eine Seite seines Körpers war gelähmt. Die Finger der rechten Hand waren ineinander verkrallt, das sah ich durch den Handschuh hindurch. Ein paar Jahre zuvor war ein Attentat gegen ihn gescheitert. Eine Frau hatte auf ihn geschossen. An der Schulter und am Hals war er getroffen worden. Die Kugel im Hals konnte nicht entfernt werden. Manche sagen, das Blei habe sein Gehirn vergiftet. Dieses unvergleichliche Gehirn. Ich beobachtete ihn, verhielt mich ruhig. Nicht vor ihm fürchtete ich mich, auch wenn mir klar war, dass er etwas Besonderes sein musste, sonst würde er nicht auf der Sonnenterrasse der ersten Klasse sein. Der Mann, wer immer er auch war, hatte sicher Leute um sich, die sich um ihn kümmerten. Vor denen, so dachte ich, vor denen muss ich mich in Acht nehmen. Neben seinem Rollstuhl war ein kleines Tischchen, darauf ein Teeglas und eine Glocke. Ich nahm an, die Glocke diente dazu, jemanden zu rufen, wenn Bedarf war. So hockte ich also auf den Fersen und schaute, ich weiß nicht wie lange, und eigentlich interessierte mich der da bald auch gar nicht mehr. Ich hatte bestätigt bekommen, was ich mir zurechtgelegt hatte, nämlich, dass jemand über das Boot an Bord gebracht worden war, aber dieser jemand war ein gebrechlicher Mann, von dem keine Gefahr ausging. Kein Abenteuer. Mir wurde kalt und ich kroch rückwärts und dabei stieß ich mit dem Fuß irgendwo an und irgendetwas fiel herunter. Der Mann ruckte mit dem Kopf und da sah er mich. »Wer ich sei?«, fragte er. »Ich solle vor ihn hintreten.« Er tat sich schwer beim Reden, als hätte er eine geschwollene Zunge im Mund, an der vorbei er schieben müsste, was er sagen wollte. Ich stellte mich auf die Füße und trat näher an ihn heran, blickte mich um, sah aber niemanden. »Wer bist du?«, fragte er. »Das möchte ich nicht sagen«, antwortete ich. »Das ist eine gute Antwort«, sagte er. »Einerseits aber nur. Er brauche nämlich nur zu klingeln, dann käme ein Mann, ein großer Dunkler. Dann sei es eine schlechte Antwort gewesen.« »Dem laufe ich davon«, sagte ich. »Er läuft dir hinterher?« »Ich bin schneller.« »Er erwischt dich trotzdem.« »Ich verstecke mich.« »Er findet dich.« Das war alles nicht ernst gemeint. Er schien gar nicht überrascht über mich. »Was machst du auf dem Schiff?«, fragte er. Er hat sogar gelächelt, bildete ich mir ein, wie man mit einem kaputten Gesicht halt lächeln kann. »Ich wohne hier«, sagte ich. »Du wohnst auf dem Schiff?« »Vorübergehend.« »Allein?« »Nicht allein.« »Wer noch?« »Meine Eltern.« »Arbeiten deine Eltern auf dem Schiff?« »Nein.« »Was denn?« »Wir werden irgendwo hingebracht.« »Wohin wir denn gebracht werden?«, wollte er wissen. Ich antwortete nicht, sondern fragte dagegen, »werden sie auch irgendwo hingebracht?« »Nein«, sagte er. »Warum sind Sie dann auf dem Schiff?« Darauf antwortete er nicht. Ich muss dazu sagen, wenn ich das so erzähle, dann klingt das wie ein flotter Dialog. Das war es nicht. Es waren immer wieder lange Pausen zwischen ihm und mir. Die sollen Sie sich dazu denken. Er musste kräftig Luft holen. Und ob wir genauso geredet haben, das möchte ich bezweifeln. Nach so vielen Jahren erinnert man sich an Worte und Sätze, die anders waren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ganze Gespräch war anders, aber in Wahrheit war es, was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist die Erinnerung an Sie. Ich sagte, wir werden aus Russland fortgebracht. Und warum? Das weiß ich nicht. Er fragte, wer das angeordnet habe. Also gut, dachte ich, sage ich halt auch das. Seit wie vielen Jahren war ich nun schon gefasst darauf, dass jeder Mann und auch Frauen, die mir begegneten, gefährlich sein könnten. Ich meine damit, dass sie meiner Familie und mir etwas Böses antun könnten. Sicher schon seit 5 Jahren war ich gefasst darauf. So lange lag das erste Entsetzen meines Lebens zurück. Ich sage 5 Jahre. Ich war ein selbstbewusstes Kind, nicht ängstlich, aber das Entsetzen hatte ich in mir, wie Kribbeln in den Fingern, das man nicht loskriegt. Ich war 10 Jahre alt gewesen, noch nicht 10 Jahre. Da waren Mama, Papa und ich zusammen mit einem befreundeten Ehepaar aufs Land gefahren. Ein bisschen befreundet waren wir wohl nur, denn ich weiß eigentlich nichts über sie. Das war, bevor wir aus unserer großen Wohnung ausziehen mussten. Meine Eltern sondierten die Lage, wenn ich mich so ausdrücken darf. Die Lage war der Bürgerkrieg. Sie überlegten, aus der Stadt wegzuziehen, weil es zu gefährlich war mit einem Kind. In St. Petersburg ging der Teufel um. Das haben sich die Menschen auf der Straße zugeflüstert. Ich kannte niemanden, der an Gott glaubte, und habe in meinem Leben nur wenige kennengelernt. An den Teufel aber glaubten die meisten. Gott ist gegangen. Der Teufel ist geblieben. Und wenn es so ist, immerhin trauten sich die Menschen damals noch, einander zuzuflüstern, bald nicht mehr. Ob meine Mutter und mein Vater wieder Kontakt zu Nikolai Gumiljow aufnehmen wollten, kann sein. Fortsetzung ihrer Beziehung in Paris, kann sein. Liebe, Angst und Not zusammen geben einen festen Zement. Bestimmt hätte er ihnen in seinem Landgut Unterschlupf gewährt. Dass auch das Land bald keine Sicherheit mehr bieten würde, das hatte er erfahren. Tür auf. Sind Sie Nikolai Gumiljow? Ja, da bin ich. Und abdrücken. Aber zu Nikolai Gumiljow sind wir nicht gefahren. Wir kamen zu einem anderen Hof. Und das Haus haben wir erst gar nicht betreten. Was will ich erzählen? Ich will von meinem ersten Entsetzen erzählen. Und davon will ich erzählen, damit Sie begreifen, warum ich so wenig erschrocken war, als sich dieser Mann oben auf dem Sonnendeck selber als der Lenin bezeichnet hat. Ich bin der Lenin. Der Lenin, das bin ich, hat er gesagt. Aber ein kranker Lenin, vor dem sich niemand auf der Welt zu fürchten brauchte. Was er selber nicht kapiert hat. Immer noch nicht. Wo war ich stehen geblieben? Sie wollten von Ihrem ersten Entsetzen erzählen. Sie nennen es Ihr erstes Entsetzen. Warum? Weil ich mich bis dahin noch über nichts entsetzt hatte. Können Sie sich an Ihr erstes Entsetzen erinnern? Ich bin in den besten Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufgewachsen und dazu noch in einer der besten Gegenden der Welt. Kommen Sie nur ja nie auf die Idee, sich dafür zu entschuldigen. Im Gegenteil, sagte ich und versuchte, einen bitteren Sarkasmus in meine Stimme zu bringen. Wir sind neidisch. Weil der Weltgeist uns nicht einer Katastrophe für würdig erachtet hat. Ach, Sie reden Unsinn. Uns ist nichts anderes übrig geblieben, als die Weltgeschichte und ihre Katastrophen nachzuspielen. Sie fantasieren und geben an. Sie sind ein Angeber. Soll ich zweifeln, ob Sie der Richtige für mich sind? Ich bitte Sie darum, zweifeln Sie. Hören Sie auf. Ich rede, nicht Sie. Nicht ich soll ein Buch über Sie schreiben, sondern Sie eines über mich. Worüber sich ein Mensch entsetzt, lässt sich weder messen noch vergleichen. Jeder hat sein eigenes erstes Entsetzen. Ich meine, ein Geschehnis, bei dem Sie Zeuge wurden, und hinterher dachten Sie, nun könne es kein Glück mehr geben. Nicht nur für Sie kein Glück mehr, sondern für die ganze Welt nicht. Wenn das möglich ist, ist für Glück kein Platz mehr, so denken die Menschen. Das kann ja auch eine zerbrochene erste Liebe sein. Oder es kann etwas anderes sein. Wir haben die Stadt in einem Auto verlassen. Ich saß meiner Mutter auf dem Schoß. Wir waren zu fünft, die Eheleute, Mama, Papa und ich. Ich meine, 10 Jahre alt. Wir standen vor dem Hof. Der Motor lief noch. Mir hat es hier gleich gut gefallen, die Umgebung, der Geruch, der Hahn, der gekräht hat, und in den Büschen zwitscherten Vögel, der warme Geruch vom Gras. Es war Sommer. Die Sommer in St. Petersburg und rundherum, die waren unvergleichlich. In St. Petersburg ist der Sommer erfunden worden, der Duft, die Düfte. Weil der Sommer kurz ist, muss er sich sehr anstrengen. Eine Mauer um das Gehöft, nicht sehr hoch. Wenn ich hüpfte, konnte ich das Dach des Hauses sehen. Auf der Mauer wuchsen Grasbüschel. Das Tor war verziert, geschnitzt, geschnitzte Tiere. Es stand ein Stück weit offen. Der Mann, der uns gefahren hatte und dem wahrscheinlich das Auto gehörte, winkte uns, wir sollen ihm folgen. Aber wir hielten Abstand. Seine Frau sagte, sie wolle im Auto warten. Er befahl ihr, mitzukommen. Das tat sie. Aber sie ging hinter uns her. Ich lief zu dem Mann, ich freute mich. Er nahm mich an der Hand und lächelte mich an und nickte aufmunternd. Als ob das hier eine Prüfung wäre, und ich würde geprüft, und er wünschte mir viel Glück. Dann rief er einen Namen, bekam aber keine Antwort. Wir gingen weiter auf das Haus zu. Ich konnte mir vorstellen, dass ich dort auf der kleinen Treppe zum Eingang sitze und mit einer Katze spiele. Auf dem Land gibt es Katzen und kleine Hunde. Ich drehte mich um, sah, dass Mama und Papa und die Frau nicht weiter gingen. Gerade ein paar Schritte waren sie durch das Tor gegangen. Der Mann und ich, wir gingen weiter. Die Tür zum Haus stand auch offen, einen schmalen Spalt. Er rief wieder den Namen. Und wieder bekam er keine Antwort. Er sagte, ich solle hier warten. Solle mich auf die Treppe setzen und warten. Er ging an der Seite des Hauses entlang nach hinten. Meine Mutter winkte mir, dass ich zu ihnen kommen soll. Aber ich ging hinter dem Mann her. Ich war schon, wo meine Eltern mich nicht mehr sehen konnten. Da hörte ich ihn schreien. Es war ein kurzer Schrei, nicht laut. Ich wollte sehen, was ist, und lief zu ihm. Erst sah ich nur ihn, wie er die Hände vors Gesicht hielt und wie ihm die Knie weich wurden und er fast hingefallen wäre. Dann sah ich, warum das so war. Da war ein Baum hinter dem Haus. Erst dachte ich, es hängt eine Art Windrad daran. Es war nämlich schon später Nachmittag und die Sonne stand tief und sie blendete mich. Ich sah nur die Umrisse, wie einen Scherenschnitt. Dann dachte ich, es ist ein Mann, aber mit drei dünnen Beinen und der hängt an einem Bein. Dann aber sah ich deutlich, es war ein Mann und er war nackt. Das heißt, eine Jacke und ein Hemd hatte er an, die waren an seinem Bauch nach unten gerutscht, aber keine Hose. Aber Schuhe hatte er an, viel zu große. Und das dritte Bein, das war kein Bein. An einem Bein hing er, Kopf nach unten, die Arme ausgebreitet, als würde er in seiner umgekehrten Welt jemanden empfangen. An einem Ast hing er. Und das dritte Bein, das war eine Schaufel. Sie sah aus wie ein drittes Bein, das aus seiner Mitte wuchs. Und das Schaufelblatt sah aus wie ein viel zu großer Schuh. Der Stiel der Schaufel war dem Mann in den Anus gerammt worden. So hing er und war tot. Das war mein erstes Entsetzen. Der Freund meiner Eltern rannte auf mich zu und drückte mich an sich, sodass ich nichts sehen konnte, und wir liefen um das Haus herum zurück. Er zerrte mich, er sagte zu mir, du hast nichts gesehen. Was du gesehen hast, war etwas anderes. Es war nicht das, was du gesehen hast. Kann man so sprechen? Er hat so gesprochen. Und bevor wir Mama und Papa und seine Frau erreicht haben, hat er mich an den Armen festgehalten und noch einmal gesagt, du hast nichts gesehen. Und hat mir befohlen, darum sagst du nichts. Versprich mir, dass du kein Wort zu meiner Frau sagst. Dass seine Frau nämlich schwanger sei. Ich nickte nur. Dann gingen wir zu Mama und Papa und der Frau des Mannes und zwangen uns zu gehen. Wir hätten ja rennen wollen, und der Mann sagte, es ist niemand hier. Sie sind schon weg. Kann man nichts machen. Die sind weg. Er zwang sich langweilig zu sprechen. Also, sagte er, fahren wir halt wieder in die Stadt zurück. War halt ein Ausflug ins Grüne. Seine Frau schrie, das will ich nicht, das will ich nicht. Ich will nicht in die Stadt zurück. Da hat er zurückgeschrien, sie soll endlich ihren blöden Mund halten. Und sah sie an mit verschwollenem Blick. Wir sind wieder zurück nach St. Petersburg gefahren. Kein Wort ist geredet worden. Meine Eltern haben mich nicht gefragt, was hinter dem Haus war. Nie haben sie gefragt. Auch in Berlin, in der Freiheit, nicht. Und ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Mein ganzes Leben lang habe ich mit niemandem darüber gesprochen. Sie dürfen sich etwas einbilden. Sie sind der Erste. Reden wir morgen weiter. Wer hat befohlen, dass ihr Russland verlassen müsst? Fragte er. Ich sagte, der Lenin hat es befohlen. Der Lenin und der Trotzki haben es befohlen. Und da sagte er es. Der Lenin bin ich. Ich bin der Lenin. Lenin bin ich. Und ich glaubte ihm. Herr Petrov hatte sich getraut, ihn den Teufel zu nennen, Satan. Die Gottessöhne, predigte er, die sich auf die Seite Satans geschlagen hatten, wie es in der Genesis und im Buch Hiob heiße, das seien Trotzki, Sinowjew, Kamenev, Radek, Jurowski, Svetlov und so weiter. Abgefallene Juden allesamt. Beim Frühstück war es. Plötzlich. Herr Petrov hatte das Kinn gereckt und laut gerufen, war von seinem Sessel aufgesprungen, den Bissen noch nicht hinuntergeschluckt, hatte aufgezeigt, als melde er sich in einer Debatte zu Wort, aber Es gab keine Debatte, es war still. »Ja, ich traue mich, es auszusprechen«, rief er. »Lenin ist der Teufel, ich kenne ihn. Ich war einer von ihm. Glaubt mir doch um Himmels Willen. Wenn Christen hier im Saal sind, dann sollen sie es wissen. Wenn Juden hier sind, dann sollen sie es wissen. Er ist der Satan. Er ist zu uns heraufgestiegen. Gott sei uns gnädig, Gott schütze uns.« Herr Petrow sank auf seinen Stuhl zurück, stürzte seine Stirn auf die Fäuste. Der Mann, der immer als erster sich meldete, der unser Führer sein wollte, der Besserwisser, der Diskussionsleiter, er schluchzte. Seine Frau legte ihren Arm um ihn. Sie sagte: »Es ist gut, Grischa.« Und diesmal ließ er sie. Meine Eltern glaubten an nichts, weder an den oben noch an den unten, aber als wir allein waren, sagte meine Mutter, sie könne den Petrow auf den Tod nicht leiden und sein Theater schon gar nicht, aber in diesem Punkt habe er recht. Lenin sei der Teufel. Und sein Trick sei, allen einzureden, es gebe den Teufel nicht. »Warum müssen wir aus Russland weg?«, fragte ich. »Ob ich denn nach Russland zurück wolle?«, fragte er. »Nein«, sagte ich, »nie wieder. Ich will dieses Land nie wieder betreten.« Nach einer Weile, während er immer wieder tief Luft holte, es rasselte und pfiff aus seinem Hals heraus, sagte er, und seine Stimme war auf einmal hoch, als spräche er mit der Kopfstimme: »Ich weiß ja selbst auch nicht, warum ich hier bin. Aber«, sagte er, »es könne gut sein, dass er es vergessen habe.« Er fragte mich, ob ich das für möglich hielte. »Das glaube ich nicht«, sagte ich. »Das halte ich nicht für wahrscheinlich. So etwas Wichtiges vergisst man nicht.« »Vielleicht machen Sie eine Seereise«, sagte ich. »Sie wohnen sicher sehr vornehm, immerhin erste Klasse. Und das in so einem Schiff.« Darauf antwortete er nicht. »Willst du eine Tasse Tee trinken?«, fragte er. »Gern«, sagte ich. »Ich solle mich zu ihm setzen.« »Es ist kein Sessel da«, sagte ich. »Ich solle den Strandkorb zu ihm herüberschieben.« »Ich setze mich lieber auf den Boden«, sagte ich. »Er habe leider keine zweite Tasse«, sagte er. »Ich müsse aus seiner trinken. Er trinke auf der einen Seite, ich auf der anderen.« »Das ist nicht nötig«, sagte ich. »Er verspreche mir, dass er mich nicht verrate«, sagte er. »Aber ich müsse ihm auch etwas versprechen.« »Was denn?«, fragte ich. »Dass du morgen wiederkommst.« »Und warum soll ich morgen wiederkommen?«, fragte ich. »Wir haben ja noch gar nicht richtig miteinander gesprochen. Sie kennen mich doch gar nicht.« »Nicht wegen dem Miteinander sprechen sei es«, sagte er. »Und nicht wegen dem Kennenlernen.« »Heute hast du mich überrascht«, sagte er. »Überrumpelt hast du mich.« »Es gehen Dinge in meinem Kopf vor«, sagte er, »die ich nicht immer kontrollieren kann. Die will ich überprüfen.« Inzwischen müsse er sich sogar auf seine eigenen Gedanken vorbereiten. »Was er damit meine?«, fragte ich. Ich setzte mich neben seinen Rollstuhl. »Ich dürfe mir ruhig eine seiner Decken nehmen«, sagte er. Das tat ich. Sie roch nach Medizin.
Michael Köhlmeier mit Folge 7 aus seinem Roman »Das Philosophenschiff«. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Das Hörbuch erscheint morgen im Hörverlag. Die heutige Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Gabriela Kühne. Die jüngsten Aussagen von Ex-US-Präsident Trump zur NATO haben in Deutschland erneut eine Debatte über die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr angefacht. Der Verteidigungsexperte der CDU Kiesewetter schlägt unter anderem vor, das Sondervermögen für die Truppe deutlich aufzustocken. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Ulf Hilbert.
Statt 100 Milliarden Euro 300 Milliarden. Kiesewetter glaubt, dass es ohnehin deutlich mehr Geld brauche, um die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen. Deshalb sei er offen dafür, den Sonderfonds zu verdreifachen, sagte Kiesewetter der SZ. Kanzler Scholz hat sich zu einer möglichen Erhöhung des Wehretats nicht geäußert, dafür aber Trumps Äußerungen als unverantwortlich und gefährlich kritisiert. Niemand dürfe mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Trump selbst hat noch einmal nachgelegt und erklärt, er wolle die NATO mit seinen Äußerungen stärker machen. Mitgliedsländer, die nicht genügend Geld für Verteidigung ausgeben würden, im Falle eines russischen Angriffs keinen US-Schutz mehr bekommen. Er werde Russland